So Leute, willkommen zu einem neuen kleinen Projekt, was ich hier starten möchte. Und zwar soll es so ein wenig um die Nachverfolgung bzw. auch die Historie des Beat'em-up-Genres gehen. Ich habe ja letztes Jahr, wo ich den Monat Auszeit hatte, habe ich eine gewisse Zeit davon auch genutzt, einfach mal den Dingen zu folgen, die mich dann gerade interessiert haben. Ne, wo ich so diese momentane Hyperfixation irgendwie drauf hatte. Und zu dem Zeitpunkt oder beziehungsweise kurz davor hatte ich eben das Buch, ich glaube Go Straight ist das, über die Beat'em-up-Historie geholt von Bitmap Books, von denen ich auch das JRPG-Buch habe. Also generell kann ich die Sachen von denen wirklich empfehlen. Alleine, also jetzt nicht, weil das irgendwie tiefgreifende Analysen oder Reviews zu diesen einzelnen Spielen sind, aber es sind sehr hochwertig produzierte Sammelwerke, in denen man die Historie eines Genres oder beziehungsweise mit dem man sich da eben auch beschäftigt, gut nachvollziehen kann, dort auch die hauptsächlich historische Einordnung eben bekommt und das Ganze dann chronologisch aufgelistet beziehungsweise mit so ein paar noch Tangents, wo man sagen kann, ja, in die Richtung hat sich das Genre irgendwie bewegt und das könnte man irgendwie auch noch hinzunehmen. Und das ist sehr schön interessantes Sammelwerk, das so auf einen Blick zu haben, auch mit sehr hochqualitativen Screenshots und als eine Ressource, sich da so ein bisschen einzuarbeiten und dann basierend darauf Sachen rauszusuchen, mit denen man sich beschäftigen möchte, finde ich das äußerst hervorragend. Und ich habe dann natürlich auch mich mit dem Genre nochmal ein bisschen mehr befasst. Ich meine, Beat'em-ups sind jetzt generell etwas, mit dem ich immer irgendwie Spaß hatte. Also auch wenn ich damals natürlich nicht kannte, also nicht wusste, was das jetzt irgendwie genau ist oder ne, die exakte Genrebeschreibung. Aber jetzt beispielsweise irgendwie so ein Final Fight auf dem Super Nintendo spielen oder auch später, als ich Zugriff zu fucking ZSNES hatte, Anfang der 2000er, sehr viele von diesen ROMs, die ich geladen habe, das meiste davon einfach nur irgendwelche ROM-Sets, die schon mit in den Versionen, die ich runtergeladen habe, irgendwie drauf waren. Sehr viele Sachen davon waren dann eben auch irgendwelche Beat'em-ups auf dem Super Nintendo. Und habe das auch über die Jahre hinweg, war das immer etwas, was mich interessiert hat, wenn eben auch so Spiele in der Form rausgekommen sind, ne? Eben auf frühere Zeiten, dann auf Xbox Live Arcade, irgendwelche Sachen wie Castle Crashers, was ja dann auch diesen Multiplayer-Fokus in den Vordergrund gerückt hat mit der Anzahl von 4 Spielern, leider eben auch schon diese RPG-Elemente dort mit einfügte. Aber ne, da sind ja dann auch so Collections rausgekommen da drauf. Später auch Sachen wie die Capcom Beat'em Up Collection, die ich glaube so 2018, 19 irgendwie rausgekommen sein muss, glaube ich. Ne, solche Sachen habe ich mich halt immer sofort mit beschäftigt. Aber war jetzt nie jemand, der dann wirklich sehr, sehr tief in das Genre eingetaucht ist. Ne, so ich habe zwar meine ein, zwei Spiele, wo ich vielleicht auch mal einen 1cc oder so gemacht oder zumindest angestrebt habe. Aber das meiste ist dann wirklich, ja, ich spiele das irgendwie ein-, zweimal durch. Meistens dann eben natürlich bei den ersten Malen mit eben Credit Feeding, um das Ganze zu erleben. Aber dann war es das meistens irgendwie auch. Und mit diesem Buch hatte ich dann irgendwie gedacht, yo, es wäre doch einfach mal ganz cool, wirklich in das ganze Ding reinzutauchen und sich die interessantesten Spiele irgendwie rauszusuchen und die auch dann mal wirklich ein bisschen intensiver irgendwie zu spielen. Oder zumindest versuchen, da mal ein bisschen reinzukommen. Und dann kam mir die Idee, nachdem ich auch so ein paar Sachen dann schon gespielt hatte, ne, ich meine, ich habe dann erstmal so eine Liste gemacht, wo habe ich denn überhaupt auf die Spiele Zugriff? So am einfachsten ist es natürlich, gerade weil viel von dem Genre die originalen Versionen und dementsprechend meistens auch die besten. Ich meine, es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Turtles in Time, wo die meisten Leute eher sagen, dass die SNES-Version, und das ist bis heute die einzige, die ich gespielt habe, also ich kann über die Arcade-Version aus meiner Perspektive heraus nichts sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die meisten Leute die SNES-Version sogar präferieren. Bei den meisten Spielen ist es aber die Arcade-Version. Und dementsprechend ist es natürlich, wenn man da möglichst, wie ich das immer gerne mache, auf die originale Hardware zugreift oder zumindest die Route der Hardware-Emulation über FPGA dann eben gehen möchte, verlasse ich mich in dem Fall natürlich auf einen Mister. Und da gibt es auch eine Vielzahl von Arcade-Cores und es kommen auch immer weitere noch welche raus und gerade eben auch die CPC-Systems von Capcom, dass die komplett drauf geportet wurden, da sind ja sehr viele der wirklichen Klassiker aus den 90er Jahren drauf, ne? Gerade auch was so Lizenztitel dann betrifft, so das Aliens vs. Predator Spiel beispielsweise, ne? Ich Was war nochmal das, oh Gott, The Punisher, das ist der Name, der mir gerade nicht eingefallen ist. Solche Sachen waren ja da auch drauf, ne? Cadillacs and Dinosaurs, das sind auch so drei Titel, die ich dann endlich mal nachgeholt habe letztes Jahr und auch für sehr cool befunden habe. Aber viele von den Spielen, die auch in diesem Buch drin sind und die eben auch so als mit die wichtigsten Titel aus der Historie, wenn man das so durchgeht, dann bezeichnet werden, viele von denen haben eben keinen Arcade-Core, also momentan eben noch nicht. Und das heißt, auch da habe ich mich dann das erste Mal so ein bisschen versucht, irgendwie mit Name zu beschäftigen. Ich bin da immer noch nicht so zu 100% irgendwie reingekommen und das werde ich wahrscheinlich jetzt im Verlauf dieser Videoreihe machen müssen. Auch so ein Grund, warum ich das hier starten möchte, damit ich mich dann zwinge, da ein bisschen stärker mit einzuarbeiten, weil das ja auch für andere Arcade-Titel hilft, die keine wirklich guten Portierungen haben oder zu denen es irgendwelche Arcade-Cores gibt oder so eine Sache, ne? Aber das heißt, für diese Reihe werde ich mich jetzt die meiste Zeit auf den Mister fokussieren, teilweise auch, wenn es gute Portierungen eben gibt oder beziehungsweise gute offizielle Emulationen, dann werde ich auch darauf zurückgreifen. So viele Spiele haben ja auch von Hamster exzellente Arcade Archive Conversions bekommen. Also falls es da eine Version gibt, dann versuche ich meistens eben auch immer auf die zurückzugreifen, weil ich auch die Features da drin ganz cool finde, ne? Auch direkt, dass dann die amerikanische und die japanische Version drauf enthalten sind und so Highscore, Caravan Modi, das ist immer ganz cool. Ja, aber bei anderen werde ich dann eben tatsächlich auf den MAME zurückgreifen und natürlich, was alles auf Konsole rausgekommen ist, das betrifft alles 8- und 16-Bit-Titel, easy, die eben über den Mister in einer sehr guten Qualität zu spielen. Aber ja, genau. Das heißt, ich packe das jetzt ganz mal so frontal ran. Vielleicht wäre das auch klug gewesen, das als ein separates Video rauszubringen, um das Projekt anzukündigen. Keine Ahnung, bin ich auf jeden Fall nicht der cleverste Typ, deswegen packe ich das Ganze mal hier rein. Aber dann habt ihr schon mal eine gewisse Einleitung dazu. Und vielleicht soll ich das trotzdem irgendwie machen, damit Leute, die jetzt sich irgendwie für Kung Fu Master bzw. Kung Fu bzw. Spartan X nicht interessieren, dann beim zweiten Video diesen ganzen Kontext. Ist egal. Das ist eure Schuld. Wenn ihr euch nicht für Kung Fu Master Spartan X interessiert, dann ist das eure Schuld und dann müsst ihr das einfach nachholen. Und alle Leute, die das jetzt getan haben, eure Sünden sind damit bereinigt. Ich verzeihe euch. Vor allem auch deswegen, weil ihr mir Geld gebt. Das ist so vielleicht doch dann der Hauptgrund. Mal gucken. Aber ja, genau. Das heißt, ich versuche jetzt hier wirklich chronologisch in einem Abstand, den ich halt nicht beurteilen kann. Es wird sein, dass mal 2-3 Videos relativ schnell hintereinander rauskommen. Es kann auch sein, dass ein halbes Jahr mal gar nichts kommt. Kann ich eben nicht beurteilen. Aber es sind eben auch Sachen, weil zu den meisten Spielen lohnt es sich leider nicht, irgendwie Videos auf dem Haupt- oder Zweitkanal zu machen. Aber ich möchte trotzdem irgendwie darüber reden und ich möchte das auch festhalten und ich möchte euch so einerseits auf dieser Reise so ein bisschen teilhaben lassen, dann auch die ganzen Sachen, die ich darüber eben dann spiele oder recherchiere, hier eben einfach mitgeben können, aber auch in demselben Zug ermutigen, diese Spiele mal auszuprobieren. Natürlich wird das jetzt nicht jedes irgendwie das beste Spiel sein oder Sachen, wo ich dann sage, oh mein Gott, das musst du aus einer spielerischen Perspektive unbedingt erlebt haben, aber natürlich aus einer historischen Perspektive. Und das ist auch direkt so ein Spiel, mit dem wir hier anfangen. Kung Fu Master, wie es bei uns hieß, Spartan X in Japan, kam 1984 heraus. Ja genau, lass mich nochmal auf Wikipedia drauf gucken. 1984 für die Arcade raus und ist der Urvater des Genres. Es kann natürlich sein, dass jetzt in irgendeinem anderen Arcade-Titel oder irgendeinem früheren sonst was Konsolenspiel, weiß ich jetzt nicht, was da auf dem Atari oder sonst was irgendwie rausgekommen ist, wo man jetzt sagt, das würde in die Kerbe eines Beat'em-Ups fallen. Ich meine, auch Spartan X bzw. Kung Fu Master ist jetzt nicht diese ausgearbeitete Fassung eines Beat'em-Ups, wie man sie heutzutage definieren würde, aber hier sieht man eben so diesen Ursprung da drin, ne? Und Kung Fu Master bzw. Spartan X, ich sag jetzt einfach Kung Fu Master die ganze Zeit, weil ich muss auch sagen, das finde ich den besseren Namen. So Spartan X, ich weiß nicht, ob das dann in Japan auch besser funktioniert, weil es irgendwie so mysteriös, cool irgendwie klingt dafür, aber ich glaube, wenn so ein Spiel Spartan X im Westen heißen würde und du guckst dir das an und da läuft einfach so ein Martial Art Dude von rechts nach links beziehungsweise von links nach rechts und verkloppt irgendwelche Leute die ganze Zeit mit hoher Stimme jedes Mal, wenn er irgendwie huhuhuhu oder so ruft. Ja, ich glaube auch Kung Fu Master versteht man da deutlich besser und finde ich in dem Fall auch den besseren Namen. Aber genau, das wurde 1984 von Irem, einer der wichtigsten Arcade-Schmieden der damaligen Zeit. Also Irem ist wirklich, also wenn man sich mit der Historie von Videospielen, gerade der japanischen Arcade-Kultur, beschäftigt, dann kommt man an Irem nicht vorbei. Also auch eine der größten Serien, die sie mitgemacht haben, waren in der damaligen Zeit beispielsweise R-Type. Und eben auch die Leute, die da gearbeitet haben, später anders hingegangen. Ne? Bei Irem haben viele Leute angefangen, die später dann zu SNK gegangen sind. Unter anderem auch die Leute, die Metal Slug gemacht haben. Also die mit so Sachen wie Into the Hunt begonnen haben, sind dann zu SNK gegangen. Wahrscheinlich auch vielleicht, weil andere Leute schon vorher da waren. Mal gucken, Foreshadowing oder so. Das heißt, es ist eine sehr wichtige Spieleschmiede. Der Macher, ne, in dem Fall, wir befinden uns ja noch in den 80ern und da sind ja wirklich sehr viele Spiele, gerade eben auch so die Arcade-Titel, sind meistens wirklich federführend von einer Person gemacht worden. Ne? Oder ja, du hast dann in gewissen Bereichen immer noch dann die Hilfe, aber die Komplexität der Spiele damals hatte es noch in sich, dass man hauptsächlich eine Person da draufsetzen konnte, die dafür zuständig war. Und der Designer bei diesem Spiel war Takashi Nishiyama. Und das ist vielleicht ein Name, den ein paar von euch kennen, andere wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein Name, den man definitiv kennen sollte. Denn, und das mache ich jetzt einfach mal an der Stelle, bevor wir zum Spiel selber übergehen, einfach nur, um die Historie direkt mal so ein bisschen abzuarbeiten. Das Jahr Kung Fu Master war eben sehr einflussreich und hatte dann diesen Staat begründet, aus dem dann eben auch Nishiyama selber mit seinem Nachfolger Trojan und dann eben auch später Avengers Spiele gemacht haben, die in diese Richtung dann teilweise gingen. Aber es hatte auch den Grundstein gelegt für viele Leute, die das als Inspiration genommen haben, um dann das Beat'em-up-Genre in diese, ja sagen wir mal, Richtung zu bringen oder beziehungsweise in diese dann in den späten 80ern fertige Form, die man hauptsächlich dann eben kennt. Ne? Spätestens, wenn es dann so zu solchen Spielen wie Final Fight, wie Streets of Rage oder auch Double Dragon dann geht. Ne? Das sind ja so die wirklich frühen definierenden Spiele des Genres, an die man denkt, wenn man so, okay, Ende der 80er, Anfang der 90er, was sind so die klassischen? Ich glaube, wenn man Beat'em Up sagt, ich glaube, das Erste, was die meisten Leuten irgendwie einfällt, ist Streets of Rage oder gerade eben Streets of Rage 2. Das ist wahrscheinlich so das definierende Beat'em Up-Spiel. Aber ja, genau, das heißt, er hatte da Kung Fu Master gemacht und ist dann tatsächlich einige Zeit lang später zu Capcom gegangen. Und eine Sache, die er sich eben rausgenommen hat aus dem Spiel Kung Fu Master, waren die Bosskämpfe. Ne? Das Spiel ist schon mal grob irgendwie gesagt aufgebaut, dass man über 5 Ebenen hinweg seine Freundin sucht, ne? Klassischer Story-Trope zu der Zeit eben auch. Und am Ende eines jeden Levels, ne, am Anfang fängt man an, geht von rechts nach links und dann geht man eine Ebene nach oben, dann von links nach rechts und dann geht das eben weiter bis zum finalen Boss. Und am Ende einer jeden Stage wartet ein Boss. Und diese grundlegende Idee hatte dann Nishiyama dafür genutzt, um Street Fighter zu machen. Ja, derselbe Mann, der das Beat'em-up-Genre, weißt du, das, was, ich finde das so unfassbar lustig in der Ironie aus der deutschen Perspektive, weil für das Fighting-Game-Genre, was wir im Deutschen ja immer benutzt haben die ganze Zeit, womit ich ja auch aufgewachsen bin, das war das Beat'em-up. Wir haben ja Fighting-Games die ganze Zeit Beat'em-ups genannt und der Typ, Takashi Nishiyama, der hat sowohl das Beat'em-up-Genre begründet und einen der wichtigsten, grundlegendsten Spiele für das Fighting-Game-Genre. Natürlich gibt es ja gerade beim Fighting-Game-Bereich noch andere Spiele, die so ein bisschen davor kamen, aber Street Fighter und dann eben danach, basierend darauf, dann Street Fighter 2, das ist eben auch so die Titel, die Art und Weise, wie wir heute eben über Fighting Games nachdenken, das eben grundlegend gemacht. Und er hat aber nicht aufgehört. Der gute Mann hatte nicht einfach noch die Lust, okay, basierend auf diesen Erfahrungen, die ich genommen habe, habe ich jetzt eben Street Fighter gemacht. War übrigens auch Produzent bei Mega Man, was ich irgendwie ganz lustig finde. Und ist dann weggegangen von Capcom und quasi zu einem der größten Konkurrenten sozusagen, nämlich SNK. Und bei SNK hat er eine der größten rivalisierenden Serien zu Street Fighter entwickelt. Fatal Fury. Das heißt, derselbe Mann, der Street Fighter gemacht hat, hat auch Fatal Fury gemacht. der Mann, der quasi dann mit federführend auch für Charaktere eben wie Ryu zuständig ist, hatte dann eben auch die gleichen wichtigen Charaktere bei Fatal Fury mitdesignt. Also es ist absurd. Ich hatte das auch die ganze Zeit für Leute, die jetzt im Fighting Game Genre drin sind, für die ist das garantiert, okay Björn, alles klar, hervorragend, wow, du hast den Code geknackt, Gratulation. Aber ich wusste das vorher nicht. Ich wusste das die ganze Zeit nicht, bis ich dann hier mal ein bisschen so nachrecherchiert habe. Und das finde ich einfach super interessant zu sehen, dass man anfing und dann so, ne, sein zweites Spiel war Kung Fu Master, dann zu Capcom rüber gewechselt später, dort Street Fighter gemacht, was zwar dann ja mit Street Fighter 2 erst wirklich so zu dem geworden ist, für das man eben das Genre und eben auch Street Fighter kennt, aber dann als direkte Antwort darauf Fatal Fury gemacht hat. Das war auch das einzige Spiel, wo er dann noch als Director gearbeitet hat, war auch tatsächlich, zumindest jetzt laut Moby Games und Wikipedia, das ist so das letzte Spiel, wo er Director dann eben war. Was ich sehr schade finde, ich meine, 10 Jahre lang eben dann federführend Spiele gemacht, das ist gerade aus der Ära relativ normal, dass die Leute dann eben in eine mehr Produzentenrolle übergegangen sind. Aber auch bei SNK war er dann für sehr viele wichtigen Sachen aus dieser Produzentenrolle zuständig, ne? Dass er dann eben auch die King of Fighters Serie mitgeleitet hat, dass er eben auch Produzent bei den ersten Metal Slug Titeln war, Metal Slug 1 bis 3. Und nicht nur da aufzuhören, sondern zwar war er dann jetzt nicht mehr bei den Spielen selber als irgendwie Designer, Entwickler mit drin, aber er hat dann SNK verlassen in den 2000ern und DIMS gegründet. Und DIMS ist das Studio, was Street Fighter 4 unter anderem entwickelt hat. So, wenn Leute mal ankommen, ja, Street Fighter 4, das Capcom-Ding, oh, das ist ein Ono-Titel. Und dann so, nein, nein, Street Fighter 4 ist ein DIMS-Titel. Und das heißt auch hier wieder nochmal so zum Ende hin der Karriere das Studio begründet, was dann 8 Jahre später die Wiederauferlebung des Fighting-Game-Genres, ne? Weil das ist ja Street Fighter 4 war so der Moment, bei dem das Genre so seinen ersten richtigen zweiten Wind in dem 3D-Bereich irgendwie bekommen hat. Und das gab dann eben auch einen Aufwand dazu, weitere Titel oder so zu machen. Eben auch dann von SNK nachher selber mit der King of Fighters-Reihe, die ja nochmal dann Spiele gemacht haben. Finde ich super interessant. Also wirklich, wie das so nachzuvollziehen ist, das wollte ich einfach nur mal sagen. Und Kung Fu Master an sich ist jetzt auch ein Spiel, wo man natürlich dann merkt, dass es ein sehr früher Teil des Genres war. Und es ist auch ehrlich gesagt ein Spiel, was ich habe versucht, ne, weil wenn ich das dann irgendwie in diesen Versionen mache, ich habe es versucht, normal durchzuspielen. Und ich habe es wirklich nicht hingekriegt. Klar, wenn ich mich jetzt noch da meine 10 Stunden oder so dran setzen würde, dann würde ich es dann irgendwann garantiert hinbekommen. Aber ich muss auch sagen, dass ich es abseits von dieser historischen Perspektive tatsächlich für gar nicht mal so gut halte. Weil vor allem die meiste Zeit, was man wirklich macht, ist eben, du gehst von rechts nach links und du hast 2 Manöver an sich nur. Du hast eben deinen, ne, du hast dein Low und dein High Kick sozusagen. Ich meine, du kannst schlagen und treten, aber die Sache ist, an sich ist es nur wirklich relevant, ob du eben High oder Low gehst. In dem Fall gerade Low ist die präferierte Taktik die meiste Zeit, weil die Distanz, die dieser Low-Kick hat, das ist eigentlich mehr so ein Leg-Sweep, den man zur Seite macht, dass der eine relativ weite Distanz hat und auch sehr einfach, wenn man sich dann eben auf den Boden setzt, stehen bleibt und einfach nur so nach unten links und unten rechts. Es ist einfacher, nach unten links, nach unten rechts zu drücken und dabei auf einer Position stehen zu bleiben, als sich stehend die ganze Zeit links und rechts zu gehen, weil man dann zwischen den Schlägen sich auch noch bewegt. Das heißt, es ist wesentlich einfacher, sich wie so ein Panzer hinzuhocken, stehen zu bleiben und dann die Figuren von links und rechts abzuwarten. Weil das Grundlegende, was du eigentlich machst, ist es, ich weiß nicht, ob so Leute so hier One Finger Death Punch kennen, habe ich ja auch ein Video, eine Review zum zweiten Teil gemacht. An sich ist es ungefähr das, nur dass du hier dich eben auch noch dann weiter fortbewegen musst. Das heißt, es kommen Gegnergruppen von links und rechts, meistens ist es immer so 4-mal derselbe Gegner, später kommen dann eben auch noch Variationen hinzu, dann irgendwelchen von kleinen Bastarden, die da reingelaufen kommen oder irgendwelche Gegner mit Messern. Das sind die Stärkeren, kommen dann meistens eher alleine, auch nicht immer. Kann auch sein, dass sie dann zusammen in der Gruppe irgendwie basieren kommen. Aber in den meisten Fällen gehst du einfach nur so weit du kannst, bleibst dann irgendwann stehen, haust nach links und rechts, beziehungsweise trittst nach links und rechts die ganzen Gegner weg, bis keiner mehr da ist. Und dann gehst du weiter und versuchst das eben so auszureizen, dass du möglichst schnell nach links kommst, um eben weniger Gefahren ausgesetzt zu sein. Und dann zwischendurch baut man eben auch schon auf der untersten Ebene diese Gegner ein, die Messer werfen, die dann eben auch so High und Low haben. Das Prinzip von irgendwelchen fairen fairem Telegraphing, dass man frühzeitig erkennen kann, ob ein Messer oben oder unten geworfen wird. Hier noch nicht ganz so gut ausgearbeitet. Wenn du weit genug vom Gegner weg bist, ja, dann kannst du natürlich noch rechtzeitig drauf reagieren und dann über das Messer springen oder dich eben rechtzeitig ducken. Aber gerade wenn, je nachdem, wie stark dann auch die Gegnerwellen von links oder rechts kommen, und das ist in den meisten Fällen, ist das eben wirklich zufallsbasiert. Es gibt gewisse Momente, die ein bisschen deterministisch aufgebaut sind in den späteren Ebenen, aber das meiste ist eben wirklich dann zufallsbasiert, dass es so 3-4 Gegner gibt und dann ja, die Häufigkeit ist auf jeden Fall, die leichteren, ne, kommen eben häufiger und die schweren so ein bisschen weniger, aber du kannst teilweise in Situationen kommen, wo du gefühlt so ein bisschen geboned bist und eben auch nicht aus dieser Perspektive, oh, hättest du besser gespielt, dann hättest du darauf eher reagieren können. Du hast ja eine gewisse Lebensenergie, die dann dafür sorgt, dass du zumindest solche Fehler einstecken kannst, aber ich hatte mir auch mal dann Videos zu dem Spiel angesehen, so irgendwelche Arcade-Clears, und auch da gibt es dann teilweise Elemente, wo selbst Leute, die eben eine 1cc da irgendwie durchmachen, an gewissen Stellen einfach getroffen werden, weil, ja, du kannst dann, glaube ich, in dem Moment nichts mehr wirklich machen. Zumindest war das dann eben auch basierend, als ich mir die Sachen angesehen habe, mein Eindruck davon. Und das ist bei so einem frühen Spiel natürlich auch irgendwo zu erwarten. Aber auch hier sieht man eben schon so dieses Interessante, der Versuch dann, die Gegnergruppierungen so zu kombinieren, dass du nie in diesen einheitlichen Rhythmus irgendwie reinkommst. Aber gerade eben so dieses Messerwerfen, ja, wenn die Gegner weit genug weg sind, kannst du auf den Wurf reagieren, wenn du nah dran bist, raten. Schnell drauf, also am besten bist du dann so nah dran, dass du schon angreifen kannst und ihn schnell genug umlegst, und ansonsten ist es raten. Und das wirklich Schlimme sind dadurch dann die Bosskämpfe. Weil die Bosskämpfe in den meisten Fällen auch darauf ausgelegt sind, dass es einfach ein großer Dude ist, die mehr aushalten und auch eine High- oder eine Low-Attacke haben. Am Anfang ist es dann auch nur in den Nahkampf bedingt und dann später eben auch dann, dass sie irgendwelche Fernkampfattacken haben, wo du dann eben schneller drankommen musst. Aber hier gibt es auch, ja, du kannst dann irgendwie versuchen, einen Angriff rauszubaiten, so mit einer frühen Form von irgendwie Fuzzis oder so, aber ist es so schnell, kommen die dann raus und sie attackieren teilweise auch nur, wenn du irgendwie schon in der Range bist, und wenn du in der Range bist und sie ihre Attacke ausführen, dann kriegst du meistens irgendwie auch auf die Fresse. Das heißt, auch hier hatte ich zumindest immer das Gefühl, dass ich raten muss, dass ich dann dementsprechend versuchen muss, ne, so, okay, je nachdem, wie gut ich in der vorigen Stage gespielt habe, desto besser waren meine Chancen zu überleben. Und das heißt, wenn ich vorher gut gespielt habe, dann habe ich entweder gar keine Leben verloren oder eben nur ein bisschen und konnte dann reingehen, schnell attackieren, den umlegen, bevor meine Lebensenergie weg ist, und in die nächste Ebene reingehen. Und schon auf der nächsten Ebene wird dieses Spiel so unfassbar fucking brutal, weil ja, an sich ist es auch hier wieder interessant, dass du dann so eine Mixtur hast, dass der Level 2 geteilt ist, dass du die erste Hälfte von dieser Stage ist dann so aufgebaut, dass Kugeln von der Decke fallen. Und aus manchen Kugeln, das ist halt bestimmt, du siehst es an der Farbe, ne, manche, die explodieren einfach, da kommen dann so Shrapnel raus, manche kommen auf den Boden, da entstehen dann Schlangen, die auf dich zugehen, und bei anderen kommen Drachen raus, die so eine Wand darstellen und Feuer speien. Und auch hier ist es interessant, dass du von diesem Shrapnel eigentlich die meiste Zeit weg willst, über die kleinen Schlangen kannst du drüber springen und die großen Drachen stellen halt wirklich eine Wand dar, an der du nicht vorbeikommst und bei der du dich, wenn du nah genug dran bist, sogar ducken musst, weil sie eben Feuer speien. Und aus dieser Kombination, auch hier wieder, wie die Spawns sind, können richtig absolut beschissene Situationen entstehen, aber du kannst es eben auch schaffen, diese Kugeln vorher zu zertreten bzw. zu zerschlagen, wenn der Sprungangriff nicht so unfassbar hakelig wäre. Ich weiß nicht, mit was das dann irgendwie, ob das dann mit diesen jeweiligen States, in denen du dich befindest, und was dann dass du halt nur so eine ganz kleine Anzahl von Frames hast, in denen du dann in diese andere Animation irgendwie reingehen kannst, dass es da auch scheinbar keine Form von irgendwie Input-Buffer oder so gab. Weil heutzutage würdest du ja, okay, ich drücke nach oben, ne, um zu springen. Und dann drücke ich entweder gleichzeitig oder irgendwo während dieses Angriffes drücke ich dann die Tritt-Taste und dann führe ich dann den Kick aus. Das ist ja an sich etwas, was wir mittlerweile automatisch irgendwie machen. In Kung Fu Master ist es aber so, dass du nur in einem bestimmten Zeitfenster diesen Tritt ausführen kannst. Und das heißt, es ist auch so ein bisschen unintuitiv, fand ich, und sehr schwer. Und ich hatte auch das Gefühl, je nachdem, ob ich einfach nur straight nach oben gehe oder ob ich einen Sprung nach vorne mache, dass dann das Zeitfenster kleiner oder größer ist, so konnte ich jetzt nicht zu 100%ig bestimmen. Es war auf jeden Fall nur das Gefühl, was ich bekommen habe. Aber das, in dem es resultiert ist, dass du sehr oft diese Momente hast, wo du denkst, ich habe doch jetzt im Sprung die scheiß Taste gedrückt. Warum kommt dieser fucking Tritt nicht raus? Und gerade wenn du darauf setzt, nach vorne zu springen und beispielsweise so eine Kugel aus der Luft zu zertreten, dann fühlt es sich bei einem Fehler einfach umso schlimmer an. Vor allem, weil du dann jedes Mal damit rechnen musst, okay, die beste Option wäre jetzt nach vorne zu gehen und das zu machen, aber dann wegen dieses Input-Fehlers gefühlt kommt das nicht raus und dann fresse ich eben Scheiße, weil wenn ich dann runterfalle und beispielsweise der Drache, ne, das ist eine Kugel von einem Drachen, dann sitze ich eben da und springe in den rein oder beziehungsweise fress das Feuer. Und das bei den anderen gilt das dann eben teilweise auch so. Aber an sich ist es eine super interessante Idee und verändert eben auch die Levelstruktur schon so stark, dass du eben von diesen ganz normalen Gegnern, die von links nach rechts gelaufen kommen, direkt in so eine Form übergehst. Und dann, wenn du so ein Gauntlet davon geschafft hast, geht der Level in der zweiten Hälfte wieder in normale Kämpfe über. Und so ist das dann auch für die Stage beispielsweise danach, wo dann irgendwelche Bienen oder so ein Kram oder so rauskommen. Und das Ganze auf das Ende dann eben auch bezogen. Das Spiel fügt sich dann eben so weiter. Aber die Bosse, gerade wenn sie auch dann noch irgendwelche Projektile haben, auch da ist es wieder so, ne, zum Beispiel der zweite, den finde ich noch ein bisschen angenehmer, weil da kannst du dann warten, bis er sein Projektil rauswirft, da drüber springen oder eben, also drunter ducken hast du eher Pech, weil beim drunter ducken musst du halt warten. Da kannst du nichts machen. Da duckst du dich und wenn er dann zum Beispiel in seiner währenddessen dann zurückgeht, dann musst du halt weiter warten und an sich musst du warten so lange, bis er eine Low-Attacke rauswirft. Teilweise ist es noch scheiße, wenn noch Gegner dazukommen von hinten, aber dass er eben eine tiefe Attacke rauswirft, damit du dann in einem Sprung dich nach vorne bewegen kannst, um diese Distanz so weit einzugrenzen, dass du ihn eben klopfst. Aber wenn du nicht genügend Lebensenergie hast, um dann notfalls irgendwie noch einen Treffer einzustecken, bist du aus der Perspektive auch wieder so, dass du dann raten musst. Und irgendwie reinzuspringen, einen Angriff zu machen und wieder rauszugehen, ist ehrlich gesagt auch nicht gerade die beste Taktik. Und auch hier wieder, wenn ich mir die Videos ansehe, dann ist es meistens, ne, so die 1cc-Clears dann eben ansehe, dann ist es meistens auch da irgendwie drauf bedacht, im Level möglichst wenig Lebensenergie zu verlieren, damit du dann beim Boss ein oder zwei Hits tanken kannst, um ihn sofort irgendwie kaputt zu schlagen. Und das macht die Bosse eben sehr uninteressant und meistens eher frustrierend aus dieser Perspektive heraus. Das ist nicht dieses, oh, okay, wie weiche ich dann aus? Ne, das, was ja dann Nishiyama basierend auf dieser Erfahrung, das er dann genommen hat, um das auszuarbeiten, um Street Fighter zu machen, dass es eben dieses Back and Forth gibt und so. Klar, auch da bei einem Fighting Game musst du natürlich überlegen, was irgendwie die Sachen sein könnte, was ein Gegner macht. Aber hier einfach nur High- oder Low-Attacke ist eben auch dementsprechend so ein bisschen langweilig, gerade in dem Spiel, wie einem Beat'em-up, wo du dann komplett wieder zurückgeworfen wirst. Ne, wenn du ein Leben verlierst, dann bist du wieder am Anfang der fucking Stage. Und wenn du dann alle Continues, also was heißt Continues, alle Leben verbraucht hast, es gibt kein Continue. Wenn du alle deine Leben verbraucht hast, dann ist wieder zurück zum ersten, zur untersten Ebene. Viel Spaß. Ich hoffe, du spielst es auf irgendwas, was Save States hast. Und ansonsten war es das dementsprechend. Na, aber an sich sind da halt sehr viele coole Ideen auf jeden Fall drin und gerade so Sachen vom Spacing. Natürlich, es fehlen spätere Sachen wie Dinge, da braucht es eben auch noch ein bisschen dahin kommen. Ich glaube, Capcom waren die ersten, die Griffe eingeführt haben, später in dem Beat'em-up-Genre. Ich bin aber nicht so 100% sicher, dass das dann auch genutzt werden kann, um Gegner zu greifen, um sie irgendwo hinzuwerfen. Ne? Das ganze System von Waffen, die du irgendwie aufnimmst und benutzt oder sonstigen Sachen, ne? Defensive Manöver und so ein Scheiß. Das heißt, all das fehlt noch, aber du hast wirklich dieses, okay, sich langsam. Na, hier ist es ja auch nochmal, dass du unendlich Gegner hast, die theoretisch kommen. Dass wenn du stehen bleibst, dann kommen einfach immer weiter Gegner und du hast eben so diese Arcade-Zeit im Nacken. Das heißt, du musst schnell genug durchkommen, weil wenn du einfach nur stehen bleibst, klar, ne, du willst ja auch nicht, dass Leute einfach nur an dem Arcade-Automaten stehen und stundenlang idlen. Das heißt, die Zeit ist ja aus der Art und Weise, wie Arcade-Automaten funktionieren, brauchst du ja schon dieses Zeitlimit dementsprechend. Aber es zeigt seine ganzen frühen Ideen auf jeden Fall. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, ja, das muss man aus einer spielerischen Perspektive unbedingt gespielt haben, aber aus einem historischen Kontext heraus fand ich das schon sehr interessant. Ich finde es auch sehr lustig, dass dieses Spiel eine Art Sequel zu dem Jackie Chan-Film Wheels on Meals sein soll. Übrigens, mich macht dieser Titel seit jeher einfach wahnsinnig, weil was bedeutet Wheels on Meals? So, das sollte doch eigentlich Meals on Wheels bedeuten, vor allem weil der Wagen, mit dem sie unterwegs sind, so, sie haben Essen auf Rädern. So, sie sind in einem Wagen, den sie fahren, in dem sie kochen. Und Jackies Charakter fährt ja auch noch auf einem Skateboard umher, um das Essen dann zu bringen. Und das heißt, du hast keine Wheels on den Meals, du hast Meals on den Wheels. Ach, das macht mich immer wahnsinnig, dass dieser Titel so heißt. Das finde ich ganz, ganz schrecklich, da irgendwie immer undenken zu müssen, weil ich eigentlich sagen will, Meals on Wheels, aber nein, es ist, ich muss denken, andersrum, Wheels on Meals. Und der Kung Fu Master soll davon ein Nachfolger sein, ist irgendwie inspiriert. Und der Charakter hier soll auch irgendwie Jackie Chans Charakter sein, so ein bisschen. Und das Einzige, was ich aber thematisch rausgenommen wurde, weil wer den Film gesehen hat, Wheels on Meals, ist ein ganz guter Film. Sollte man aber eher für den Anfang und das Ende gucken. Und der ganze Kram mittendrin, gerade auch so die Slapstick-Sachen, finde ich eher ein bisschen dröge. Aber gerade dieser finale Angriff auf die Burg und die Kämpfe da drin, holy shit. So die letzte halbe Stunde von Wheels on Meals ist fantastisch. Und dieses Erobern der Burg, um eben eine junge Dame zu retten, das war so, glaube ich, die Inspiration. Aber der Aufbau vom Spiel selber erinnert deutlich mehr an den Bruce Lee-Film Game of Death, ne? Also den letzten Film, an dem er gearbeitet hat, währenddessen er auch gestorben ist. Ich glaube, ich hatte das nie hundertprozentig nachgeguckt, aber ich meine, das letzte Mal gelesen zu haben, aber ich dachte immer, an was ist der eigentlich gestorben? Und ich glaube, es war tatsächlich einfach nur eine allergische Reaktion auf irgendeinen Stoff, den er in einem Schmerzmittel genommen hat, weil er irgendwie Kopfschmerzen hat oder so. Auch unfassbar bitter, holy shit. Aber ja, ne, wer Game of Death kennt, weiß ja auch, dass es darum geht, eben so eine Art Turm quasi zu erklingen mit auch Bossen sozusagen, die da irgendwie drauf warten. Das heißt, für mich hatte sich das eigentlich eh immer mehr angefühlt wie eine Spielversoftung von Game of Death, aber laut Nishiyama war es eigentlich mehr Wheels on Meals und Nachfolger dazu und dann die Inspiration von Game of Death war eben auch noch da irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, weiß ich nicht. Das, was aber noch sehr interessant ist, ist, dass das Spiel hat ja mehrere Versionen. Ne? Es gab ja auch noch für einen C64 irgendwelche Fassungen und so. Die habe ich mir jetzt auch nicht angesehen. Die eine Fassung, die ich mir noch angesehen habe, das ist die für den NES. Und zwar nicht nur, weil es eben ein NES-Titel ist und ich dementsprechend auch dann leicht dann spielen kann, sondern weil es einer der frühen NES-Werke von Shigeru Miyamoto ist. Er war für die Konvertierung, den Konsolenport von Spartan X, wie es dann auch wieder in Japan hieß für den NES, oder eben bei uns im Westen Kung Fu. Nicht einfach nur Kung Fu Master, sondern eben Kung Fu. Passt da auf jeden Fall zu diesem Markennamen, das du hast. Du hattest auf dem NES. Ja, wir haben Golf, wir haben Tennis und wir haben auch Kung Fu. So, und er war dafür zuständig und das ganz Interessante ist, dass die Arbeit daran, ne, weil Miyamoto hatte ja vorher schon an gerade sehr vielen erfolgreichen Arcade-Titeln auch gearbeitet, aber die Arbeiten hier in diesem Spiel und die Arbeiten eben auch daran, einen Side-Scroller zu machen, haben ihn beeinflusst, aus dem Mario Bros. Arcade-Spiel dann Super Mario Bros. Für den NES eben auch zu machen. Also das heißt, ohne Kung Fu Master und dementsprechend die Portierung davon für den NES hätten wir wahrscheinlich nicht Super Mario Bros. Bekommen. Oder zumindest nicht so früh oder in dieser Form oder sonst was. Also auch hier wieder einfach krank, wie einflussreich das Spiel war in so einer irgendwie abstrakten Form. Aber ja, die Arbeiten dazu haben dann dazu geführt, dass Miyamoto eben Super Mario Bros. Gemacht hat. Fand ich auch hervorragend, das irgendwie nachzufinden. Und ich muss sagen, dass ich den NES-Port auch besser finde. Ich finde, der NES-Port ist in meinen Augen das bessere Spiel. Alleine schon deswegen, weil der Sprungangriff so viel einfacher rauskommt, weil es hier auch schon so diese gewisse stärkere einen Fokus auf die Spielbarkeit, auf die Leichtigkeit zwischen eben diesen verschiedenen States zu wechseln, ne? Irgendwie in die Hockenpositionierung zu gehen, anzugreifen, in den Sprung überzugehen, zu schlagen, zu treten. das geht ein bisschen flüssiger ineinander über. Ich mag auch die Optik von dem Spiel ein bisschen mehr. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es einfach so ein bisschen stärkere, kältere Farben sind. Im Gegensatz zu den doch sehr, ja schon so verblichenen wirkenden Farben aus der Arcade-Version. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das da mehr an der Hardware dann jeweils lag oder an den Bildschirmen, auf denen das irgendwie lief oder einfach nur generelle visuelle Präferenz, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, dass ich eben das NES-Spiel sowohl was die Spielbarkeit als eben auch die Ästhetik präferiere. Es ist auch ein Titel, wo ich weiter drin gekommen bin. tatsächlich eben dann auch nach oben. Zumindest hier, weil ich, ja, du hast auch wieder das Problem, dass wenn du alle deine Leben verbraucht hast, geht's wieder komplett zurück an den Anfang. Das heißt, ich habe mir dann einfach immer teilweise Save States an den Anfang eines Levels gesetzt, um mir eben sozusagen unendlich Continues zu geben. So, ich habe mit der Limitation des Checkpoint-Systems gearbeitet, aber ich wollte dann zumindest auch dann besser an den Dingen arbeiten, mit denen ich eben Probleme hatte. Und hier ist es zum Beispiel auch so, dass dann der Bereich mit den Kugeln, die von oben fallen, ein bisschen mehr deterministisch aufgebaut ist, hatte ich das Gefühl, dass ich da ähnlichere Patterns hatte. Und das, was hier rausgenommen wurde, ist die, ich will nicht sagen die Möglichkeit, weil ich konnte es tatsächlich nicht testen, ob es immer noch möglich ist, die Kugeln aus der Luft zu treten. Aber die Sache ist, dass sie halt so schnell auf den Boden fallen und so weit von dir wegspawnen, dass ich es ehrlich gesagt nie geschafft habe, überhaupt an diese Kugeln dran zu kommen. Und dass es dadurch mehr ein reines Ausweichen war. Dass es dadurch schon mehr so einen Schmappcharakter hatte, dass ich nicht versucht habe, diese Kugeln zu treffen, sondern einfach geguckt habe, okay, wo sind die? Und dann so schnell wie möglich da durchzukommen. Und so wie die Sachen gefallen sind, hatte ich zumindest in meinem Durchlauf kein einziges Mal ein Pattern, wo ich geboned wurde. Wo es eben wirklich so eine Situation gab, okay, da sind die Sachen so gefallen, dass es irgendwie unmöglich, da rauszukommen. Dass gerade wenn ich mich darauf fokussiert habe, so schnell wie möglich da durchzukommen, hat das relativ gut funktioniert. Und dann eben auch auf einer späteren Ebene, wo die wo so Wespen oder sonst was hinzukommen, da habe ich dann rausgefunden, das ist komplett deterministic, wie die Sachen rauskommen und wie sie reagieren. Die kommen halt wirklich dann, diese Bienen kommen in festen Intervallen raus und gehen immer dorthin, basierend auf deiner Position. Und das heißt, wenn du wirklich so schnell es geht da durchläufst, dann kannst du, und das hatte ich eben irgendwie nach einer Zeit rausgefunden, weil ich diesen scheiß Abschnitt so oft wiederholen musste, weil der Boss am Ende einfach so eine verkackte Drecksarschkacke ist. Das ist wirklich der schlimmste Boss ever, weil der dich einfach mit zwei, der tötet dich mit zwei Treffern. Ich habe es nachher geschafft, dass ich immer mit voller Lebensenergie zu dem Boss gekommen bin und dann hat er mich einfach in zwei Treffern umgenietet und die Sache ist, dass wenn du ihn das erste Mal triffst, dann trittst du ihm den Kopf ab und dann spawnt er einfach wieder weiter hinten und da ist es auch high or low, high or low. Der macht eine Attacke, entweder high or low. Und wenn er dich trifft, halbe Lebensenergie weg. Und du musst eben so nah an ihn drankommen, dass du nicht wirklich die Zeit hast, dich weit genug weg zu positionieren und schnell irgendwie reinzukommen, sondern du musst dann eben entweder so krasse Reflexe haben oder wirklich dann einfach das Glück haben zu raten. Kann auch sein, dass es da irgendwelche Faktoren gibt, die darauf hindeuten, was er irgendwie macht oder wie man das irgendwie beeinflussen kann. Ich hatte jetzt mit der NES-Version mich nicht nochmal so super intensiv beschäftigt und da auch irgendwelche 1cc-Sachen oder so durchgesehen. Könnte ich wahrscheinlich nochmal irgendwie machen. Aber ich fand es ganz, ganz interessant, wie dann gewisse Sachen umgesetzt waren und dass es bis auf die Bosse, bis wirklich auf die fucking Bosse, eine wesentlich fairer wirkende Version war. Oder beziehungsweise eine, die sich auch angenehmer spielen konnte oder bei denen die Bullshit-Elemente so ein bisschen rausgenommen wurden. Bis auf die Bosse. Also da war auch, glaube ich, nicht der Fokus da oder beziehungsweise so, dass man da drauf gekommen ist, wie konnte man das so umsetzen. Vielleicht war es auch nicht gewollt. Ne? In der damaligen Zeit weiß man ja auch nicht, oh, wenn du da fair durchkommst, dann hast du das Spiel innerhalb von einem Nachmittag durch. Also lassen wir die Leute einfach mal ein bisschen mehr bluten oder so und schicken sie die dementsprechend öfter zurück. Aber trotzdem eine ganz coole Version, die ich eher empfehlen würde. Also wenn ich sage, hey, versuch mal irgendwie Kung Fu Master oder so, irgendeine Version davon dann nachzuholen, zu spielen. Von den beiden würde ich auf jeden Fall sagen, dass Kung Fu auf dem S, das Kung Fu auf dem NES dann schon eine bessere Version aus meinen Augen dann eben wäre. Aber ja, das soll es gewesen sein. Jetzt doch sehr, sehr ausführliches Video. Ich hatte das auch so ein bisschen vor mir hergeschoben, einfach weil ich zwischendurch auch nochmal versucht habe, es nochmal irgendwie durchzuschaffen und dann gemerkt habe, nee, ich müsste da einfach so viel Zeit drauf setzen und dann ist es das wirklich wert, nur über Sachen zu reden, zu denen ich wahrscheinlich das Gleiche irgendwie sagen würde, plus eben auch nochmal die ganzen Sachen so zu recherchieren und dass es eben in dem Fall schon direkt dann zwei wichtige Versionen waren, weil normalerweise würde ich mich jetzt nicht mit den ganzen Ports von einem Spiel beschäftigen, aber in dem Fall fand ich es dann gerade durch eben die Tatsache, dass Miyamoto an dem Port gearbeitet hat und dass die Arbeiten und die Erkenntnisse davon und die Erfahrungen, die er da gesammelt hat, direkt zu der Entwicklung von Super Mario Bros. Auf dem NES geführt haben, fand ich das einfach zu interessant, um das nicht irgendwie mal auszuprobieren. Aber ja, das soll es gewesen sein mit dem ersten Video. Schreibt mir einfach gerne in die Kommentare, wie euch so die Idee dazu gefällt, der Aufbau irgendwie so gefällt, Feedback zum Spiel, falls ihr es selber kennt oder so. Und ja, wir sehen uns dann irgendwann in der nächsten Folge. Vielleicht in ein, zwei Wochen, vielleicht in ein, zwei Monaten. Wer weiß das bei meinem Arbeitspensum und die Sachen, die irgendwie links und rechts reinkommen, schon so genau. Ich auf jeden Fall von allen Leuten am wenigsten, aber das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für eure weiter so großartige finanzielle Unterstützung und ich hoffe, solche Inhalte sind es dann eben auch wert. Alles klar, bis dann!